besser verstehen zu können. Zunächst einmal ist die Frage, wie löst man eine systemische Inflammation aus? Hier muss man unterscheiden zwischen einer Infektion und einem Zellschaden. Im Rahmen einer Infektion hat man natürlich eine Pathogenlast. Und diese Pathogene haben bestimmte Strukturmerkmale. Das sind sogenannte PEMs, Pathogen Associated Molecular Patterns. Das ist zum Beispiel Endotoxin, das LPS, was wir kennen, oder auch bakterielle oder virale DNA, RNA. Und diese werden von innaten Immunzellen, also Makrophagen oder Monozyten, erkannt über sogenannte Pattern Recognition Receptors, zum Beispiel Tollak-Rezeptoren. Das Gleiche kommt aber auch zustande, wenn wir sozusagen ohne Infektion einen Zellschaden selbst am Körper haben, zum Beispiel im Rahmen von einer großen Operation, einem Polytrauma zum Beispiel. Hier setzt die Zelle von uns allen sogenannte DAMs, das sind Danger-Associated Molecular Patterns, frei. Dazu gehört zum Beispiel mitochondriale DNA oder auch das HMGB1. Auch diese Moleküle lösen über den gleichen Mechanismus eine Immunantwort aus und es kommt letztendlich über Zytokine und Chemokine, was wir heute Morgen schon gehört haben, vor allen Dingen auch Interleukin 6, zu einer Inflammation. Und diese Inflammation, wenn sie stark genug ist, ja, bewirkt dann aber auch wieder einen mehr oder weniger direkten oder indirekten Zellschaden und es kommt letztendlich zum Teufelskreis, ja, was wir dann oft sehen im septischen Schock. Wie sieht nun ganz banal die Immunantwort bei einer systemischen Inflammation, also sprich einer Sepsis oder einem SIRS aus? Zunächst einmal gibt es eine Hyperinflammation, das kennen wir alle. Es kommt zu einer, also erstmal hat man einen Hit, man hat zum Beispiel jetzt eine Infektion oder einen schweren Zellschaden nach einem Polytrauma. Und es kommt zunächst einmal zu einer starken Hyperinflammation, einer proinflammatorischen Immunantwort. Diese bedingt, das haben wir eben auch schon für das Endothel so ein bisschen gehört, zunächst einmal zelluläre Schädigung, es kann zum Schock kommen, Mikrozirkulationsstörungen und das führt konsekutiv entweder zu einem frühen oder, wenn das sehr lange anhält, zum Beispiel ein persistierender Schock, zu einem Organversagen und gegebenenfalls zum Tod unserer Patienten. Es ist aber auch so, es gibt auch eine hypoinflammatorische, gegenregulatorische Phase. Das macht natürlich auch Sinn, war ja auch heute Morgen irgendwann mal die Frage, wie wird das Ganze begrenzt? Der Körper versucht, dem entgegenzusteuern und man hat dann nach einer Infektion oder einem Zellschaden zum Teil aber auch Patienten, die eine wirklich ausgeprägte antiinflammatorische, überschießende Reaktion haben und die dann gegebenenfalls in eine Immunparalyse rutschen. Diese Immunparalyse ist oft vergesellschaftet mit der Erschöpfung und Apoptose von bestimmten Immunzellen, vor allen Dingen zum Beispiel T- und B-Zellen. Und das kommt letztendlich zur Superinfektion, ja, also zu sekundären Infektionen oder zur Reaktivierung von endogenen Pathogenen, zum Beispiel DNA-Viren und letztendlich dann zum Versterben des Patienten. Jetzt ist es so, dass es aber mittlerweile eigentlich ein erweitertes Modell der Immunantwort gibt. Ja, also man hat natürlich die proinflammatorische und antiinflammatorische Komponente, aber es ist so, dass man natürlich auch, wenn man aus einer Sepsis zum Beispiel rausgeht, mit einem wahrscheinlich veränderten Immunstatus rausgeht. Es ist aber auch so, dass vor allen Dingen auch der Status vor einem Hit, sei es nun die Sepsis oder von mir aus auch eine große OP, einen Einfluss hat, wie die Inflammation letztendlich aussieht. Ja. Das Ganze wird dann modifiziert, zum Beispiel über genetische Faktoren, was heute Morgen schon genannt worden, Epigenetik, das Mikrobiom spielt wahrscheinlich eine Rolle, der Metabolismus von Patienten, aber auch natürlich Begleiterkrankungen, das wissen wir ja. Und dass das bei Patienten einen Einfluss hat, möchte ich in einer Studie zeigen, die wir in Bonn durchgeführt haben. Und hier haben wir das SIRS bei herzchirurgischen Operationen untersucht. Und zwar ist es so, das ist die gleiche Kaskade, man hat das schwere Trauma, also den Chirurgen, die Sternotomie, die Herz-Lungen-Maschine, Ischämie-Reperfusion. Und das Ganze geht über DEMS, die Immunreaktion, Hyperinflammation, dann die Mikrozirkulationsstörung und am Ende gegebenenfalls die Organdysfunktion. Jetzt ist es so, dass viele unserer Patienten eigentlich nach einer herzchirurgischen OP ja eigentlich relativ zügig von der Intensivstation wieder verlegt werden und alles ist gut. Ja. Aber es ist nach wie vor ein Enigma, dass wir nicht wissen, obwohl das die gleiche OP ist, der scheinbar gleiche Patient, gleicher Operateur, gleiche Narkose und jetzt keine Komplikationen intraoperativ, dass manche unserer Patienten im fulminanten SIRS landen und dann Organsupport brauchen und dann auch natürlich ein schlechtes Outcome haben. Wir haben die Hypothese aufgestellt, dass es genau dieser präoperative Immunstatus ist, der wahrscheinlich einen Einfluss bildet. Und ich möchte das an ein paar Daten zeigen. Wir haben, das sind jetzt vorläufige Daten, haben von 30 Patienten PBMCs, also eigentlich Blut entnommen vor einer Operation und haben uns das Blut angeschaut und unterteilt, welche dieser Patienten hatten postoperativ ein SIRS oder keinen SIRS, also hatten blanden Verlauf. Und wenn man sich das dann schaut, das ist ja ein bisschen analog, was Martin heute Morgen gezeigt hat. Es gibt, wenn man sich einfach nur zum Beispiel die Interleukin-6-Produktion anschaut, keinen Unterschied. Geht man nur noch mal hin, stimuliert das Blut, zum Beispiel mit LPS, also einem Endotoxin, so haben die Patienten, die postoperativ einen SIRS entwickeln, bereits präoperativ, das ist eine präoperative Stimulation, bereits signifikant erhöhte Interleukin-6-Spiegel im Vergleich zu diesen Patienten, die einen planden Verlauf haben. Das Ganze kann man dann natürlich noch so ein bisschen mit Omics, mit verschiedenen pro- und antiinflammatorischen Zytokinen messen. Und da ergeben sich regelrechte Cluster, dass die Patienten mit SIRS proinflammatorisch clustern, während die Nicht-SIRSer, die Plandenpatienten, eigentlich ganz normal durchlaufen. Das heißt, es macht also einen Unterschied. Mittlerweile, nicht nur in der Krebsmedizin zum Beispiel, hat die personalisierte Medizin auch in der Intensivmedizin Eintritt gehalten. Und vor allen Dingen in der Sepsis, und später werde ich noch was zum ADS dazu sagen, gewinnt das mehr und mehr Einzug. Ja, es ist mittlerweile klar, dass die Sepsis ein heterogenes Syndrom ist. Ja, wir haben Patienten, die zum Beispiel eine Meningitis haben, die haben einen Weichteilinfekt, eine Pneumonie oder ein perforiertes Abdomen irgendwo. Ja. Und man kann diese Patienten stratifizieren, zunächst einmal über ein sogenanntes Prognostic Enrichment. Das bedeutet, anhand zum Beispiel von Biomarker kann man die Prognose dieser Patienten herausfinden und unterscheiden zum Beispiel einen Patienten mit einem niedrigen und einem hohen Mortalitätsrisiko. Die Patienten mit einem hohen Mortalitätsrisiko sind ja genau die Patienten, die uns die Probleme machen und auf der Intensivstation liegen und die wir behandeln müssen. Und aus dieser Gruppe kann man dann letztendlich nochmal ein sogenanntes Predictive Enrichment machen. Das bedeutet, welche dieser Patienten haben kann man das voraussagen, inwieweit eine bestimmte Therapie bei einem Patienten ansprechen wird. Das heißt, man muss versuchen, irgendwelche Mechanismen rauszubekommen in dieser heterogenen Gruppe, die es nach wie vor noch ist, ja, um zu sagen, okay, genau diese Gruppe braucht vielleicht Treatment A, weil da ist ein bestimmter biologischer Mechanismus vielleicht etabliert, während die andere Gruppe ein ganz anderes Medikament braucht. Wenn man jetzt erstmal schaut, gibt es überhaupt Phänotypen und eine Stratifizierung in der Sepsis, ja, finde ich, ist das ein elegantes oder beziehungsweise eins der Key Paper meiner Meinung nach. Das ist vor ein paar Jahren in JAMA publiziert worden und da hat man große Interventionstrials aus Sepsis-Studien genommen und hat, das waren über 20.000 Patienten und hat anhand klinischer Parameter und auch Biomarker die Patienten in vier verschiedene Phänotypen über Machine Learning stratifiziert. Und hat dann einen sogenannten Alpha, Beta, Delta, Gamma und Delta Phänotyp dissoziiert und die unterscheiden sich. Ja? Also einfach nur beispielhaft, der Delta Phänotyp war zum Beispiel, hatte eine starke Inflammation und eine hepatische Beteiligung, während der Alpha Phänotyp keine oder wenig inflammatorische oder hepatische Beteiligung hat. Ja? Das Ganze spiegelt sich auch dann in inflammatorischen Parametern wider. Ja? Hier in dem Alpha Phänotyp sind die eher runterreguliert, proinflammatorische Zytokine, im Delta-Phänotyp hochreguliert. Jetzt kann man sagen, ja, so what? Ja, was macht es jetzt für einen Unterschied? Ja, hier ist das eine der Studien, die inkludiert waren. Das ist der PROVIS-Trial, viele von Ihnen kennen dann wahrscheinlich. Also Xigris aktiviertes Protein C versus Placebo hat man damals ja untersucht. Und hier hat man zuerst mal geschaut, wie ist die Phänotypenverteilung? Die war relativ heterogen, ja, es waren alle irgendwie ein Viertel mehr oder weniger verteilt, ja, und hat dann zunächst einmal geschaut, wie ist überhaupt das Outcome dieser Patienten. Und hier sieht man schon einen Unterschied, während zum Beispiel der, ich sage jetzt mal, der weniger inflammierte Alpha-Phänotyp eine deutlich geringere Mortalität hatte, von 15%, hatte der Delta-Phänotyp eine Mortalität von fast 45%. Das ist ein dreifacher Unterschied. Ja. Also es scheint erstens mal, was das Outcome angeht, also Prognostic Enrichment, einen Unterschied zu geben bei den Phänotypen. Und wenn man jetzt anschaut, wie ist das Therapieansprechen, das ist retrospektiv und eine Simulation, also es ist jetzt keine prospektive Studie. Hier, dann hat man es so gemacht, dass man diesen Alpha-Phänotyp von 0 bis 100 simuliert hat. Und dann ist es so, dass es scheint, dass dann der Benefit von Xigris doch deutlich aufgehoben war, je höher man den Alpha-Phänotyp simuliert hat. Einen ähnlichen Einsatz hat eine Studie, die vor knapp 6 Jahren publiziert worden ist, im Bereich von Interleukin-1-Rezeptorblockade ebenfalls gezeigt. Das war eine Studie, die auch negativ war bei der Sepsis. Hier hat man eine Reanalyse gemacht und das war ein Trial, wo man Anakinra gegeben hat, also den Interleukin-1-Rezeptorantagonisten, und hat nun wieder stratifiziert von den Patienten, die ein Makrophagen-Aktivierungssyndrom haben. Ja, das wurde dort definiert als Patienten, die eine DIC haben und eine hepatobiläre Dysfunktion. Ja. Und da ist es so, war diese DIC oder hepatobiläre Dysfunktion nicht gegeben, war es nach wie vor, das sind die beiden oberen Linien, gab es keinen Unterschied in dem Trial. Geht man dann nur aber hin und schaut sich an, wer hat Anakinra bekommen und Placebo bei dieser Gruppe, die stratifiziert worden ist, so hatten die unter anderem Anakinra, das hier das in Dunkel, ein deutlich besseres Überleben als Patienten, die Placebo hatten in dieser Subgruppe. Ja, wie gesagt, das ist retrospektiv. So, das heißt, es kann vielleicht auch Biomarker geben, die uns vielleicht Anhalt geben, um eine bestimmte Stratifizierung durchzuführen. Ja, es gibt einen Biomarker, der ist jetzt relativ stark untersucht worden, der ist SUPA, ja, ist die Abkürzung davon. Und das hier ist eine Studie, die kürzlich veröffentlicht worden ist in Critical Care. Da hat man bei Patienten mit Covid-19-Pneumonie SUPA gemessen bei Aufnahme und hat dann geschaut später, welcher dieser Patienten hat ein schweres respiratorisches Versagen, also Severe Respiratory Failure bekommen. Ja. Und man sah dann, dass diese Patienten, die später ein Failure bekommen haben, schon bei Aufnahme höhere SUPA-Level hatten. Das Gleiche, das hat man in Griechenland gemacht, in Athen, und hat das dann noch in der Kontrollkohorte in den Vereinigten Staaten nachgemessen und da sah man ein ähnliches Ergebnis. Und man hat dann über Berechnungen einen Cut-Off-Wert bestimmt, ja, dass Patienten über einem Cut-Off-Wert von 6 Nanogramm pro Milliliter ein erhöhtes Risiko hatten. Und mit dieser Information hat man dann eine multizentrische randomisierte Studie gemacht, ja, die sehr hochrangig publiziert worden ist im letzten Jahr in Nature Medicine. Und hier hat man Patienten, die ein Plasma-Super-Level über 6 Nanogramm pro Milliliter hatte, randomisiert entweder Anakinra oder Placebo. Und hier sah man, dass im Vergleich zur Placebo-Gruppe die Patienten mit Anakinra, das war natürlich zum frühen Zeitpunkt, das war keine Sepsis, die Patienten deutlich höheren Anteil an asymptomatisch PCR-positiven Covid-Patienten hatte und doch deutlich oder signifikant weniger Patienten, die entweder kritisch krank waren, das ist hier in Gelb, oder dann verstorben sind. Ja, also das hat einen signifikanten Unterschied gemacht, wenn ich frühzeitig mit Anakinra behandelt habe in dieser stratifizierten Population. Ja, jetzt sind wir natürlich auf der Intensivstation häufig und nicht in der Pulmonologie, wo man die Patienten noch auf einer Normalstation hat. Und jetzt ist die Frage, kann man sich auch dem nähern? Ja, und dann wäre das so natürlich, dass man, in der Regel ist man ja zu spät, ja, bei der Infektion vor allen Dingen, man sieht die Patienten ja auf der Intensivstation. Ja, wäre halt natürlich so, will man, falls es die Hyperinflammation ist, diese inhibieren oder eine immunstimulierende Strategie wählen. Ja? Und das Problem ist halt natürlich immer, in welcher Phase befinde ich mich halt. Und dann ist die Frage, kann man irgendwelche Biomarker als Marker für die Hyperinflammation zum Beispiel finden? Ja? Ein Marker, der sich dafür anbietet, ist das Serum Ferritin. Das ist in einer Studie gezeigt worden, das war auch die griechische Gruppe, dass ein Serum Ferritin über 4420 mit einem sogenannten Macrophage Activation-like Syndrome einhergeht, also einer Hyperinflammation als Cut-Off-Wert. Einfach mal als potenzieller Marker für eine Hyperinflammation. Es gibt auch in der Sepsis Marker zur Immunsuppression. HLA-DR auf Monozyten ist seit langem bekannt, wahrscheinlich 20 Jahre oder sowas. Ja. Und hier einfach mal eine Studie, die jetzt vor kurzem publiziert worden ist, aus den Niederlanden, wo man Patienten mit septischem Schock untersucht hat und hat auf Monozyten diesen HLA-DR, das ist ein Rezeptor, der Immunkompetenz banal vermittelt, ja, und hat die Patienten auch in drei Wege klassifiziert. In A, Patienten, die wieder eine bessere Immunfunktion hatten, das ist hier das Schwarze, und dann in B, die halt keine Verbesserung hatten, und C, wo sich eigentlich das HLA-DR verschlechtert hat. Und wenn man sich dann das Outcome anschaut, so hatten die Patienten ja aus B und C, also die halt eine schlechtere Immunfunktion hatten, ein signifikant höheres Risiko für sekundäre Infektionen und aber auch ein schlechteres Survival. Ja, das heißt, das wäre zum Beispiel ein potenzieller Marker. Und es gibt auch, Es läuft derzeit, zum Teil auch in Jena, ja, meiner Meinung nach recht innovative Studie namens ImmunoSEP, wo man wirklich eine personalisierte Immuntherapie in der Sepsis starten möchte, wo man Patienten mit einem Ferritin über 4420 identifiziert als hyperinflammatorisch. Die bekommen dann Anakinra. Und Patienten, die auf Monozyten HLA-DR kleiner 30 haben, werden dann mit einer immunstimulierenden Therapie versehen, und zwar ist das Interferon Gamma. Jetzt ist es so, es gibt multiple Pathways, ja, und es gibt auch natürlich viele Situationen, wo eigentlich nicht nur ein Pathway aktiviert ist oder ein Hauptpathway, sondern alles maximal stimuliert ist, ja, und das ist ja dann der vielgesagte Zytokinsturm, ja, wo eigentlich jetzt, sagen wir mal, Anakinra wahrscheinlich keinen Sinn mehr machen wird. Das heißt, man muss irgendwo einen multimodalen Ansatz wählen. Und hier kommen zum Beispiel auch extrakorporale Verfahren zu tragen. Meiner oder unserer Meinung nach ist der therapeutische Plasmaaustausch hierbei ja ein sehr vielversprechendes Verfahren. Ja. Zum einen, klar, man eliminiert schädliche proinflammatorische Moleküle, also Zytokine, die DAMPs und PAMs, die ich am Anfang gezeigt habe. Man entfernt destabilisierende, fürs Endothel destabilisierende Moleküle wie Angiopoietin und vielleicht auch irgendwelche prokoagulatorischen Faktoren. Aber ein wichtiger Punkt ist hier, dass man auch ein Replacement betreibt. Das heißt, verbrauchte Substanzen, wie zum Beispiel Immunglobuline, Angiopoietin 1 oder auch Protein C, werden ersetzt, die der Patient im Rahmen des septischen Schocks verliert. Es gibt hier eine schöne Studie aus London, die letztendlich beim SIRS die Plasmapherese untersucht haben. Und zwar hat man hier bei Patienten ja im akuten Leberzerfall, also wenn wirklich viele DAMPs anfallen, also den Zelltod haben, wurden die Patienten randomisiert in eine Plasmapheresegruppe oder eine Standardgruppe, ja, und hat die dann plasmapheresiert, und man sah bei diesen Patienten overall ein besseres Überleben, wenn sie eine Plasmapherese erhalten haben im Vergleich zur standardrandomisierten Patientengruppe. Wenn man sich so ein bisschen die Immunologie oder die DAMPs anschaut, also das ist ein DAMP, zum Beispiel zellfreie DNA, so konnte man auch zeigen, dass durch die Plasmapherese der Anzahl an DAMPs reduziert wird, was später vielleicht die Inflammation noch aufrechterhält, und aber auch das proinflammatorische TNF-Alpha reduziert wird, während das in der Kontrollgruppe beidseits nicht der Fall war. Ja, also das war eine gute Studie, was ja auch von den Internisten, glaube ich, in vielen Zentren gemacht wird im Leberversagen. Wie sieht es nun aus bei der Sepsis? Da gibt es ehrlich gesagt relativ wenig Studien dazu. Deswegen haben wir, das ist vor allen Dingen Sascha David, der damals noch in Hannover war und jetzt am Unispital in Zürich, der Leiter der medizinischen Intensiv ist, und Klaus Stahl, der noch in Hannover ist, uns zusammengetan und haben dann versucht, in einer kleinen Pilotstudie, muss man sagen, anhand von 40 Patienten im frühen septischen Schock, kleiner 24 Stunden, mit hohem Vasopressorenbedarf, diese Patienten randomisiert, ja, in eine Plasmapheresegruppe, wo man halt humanes Plasma austauscht gegen FFPs, und eine Standardgruppe. Als primären Endpunkt haben wir einen relativ weichen gewählt, ja, muss man sagen, und zwar den Noradrenalinbedarf im septischen Schock. Und was wir dort gesehen haben, war, hier in Rot ist die Standardgruppe dargestellt. Ja, da gab es keinen Unterschied von Randomisation in den ersten 6 Stunden. Ist, dass die Plasmapherese, ja, eine signifikante Reduktion des Noradrenalinbedarfs bewirkt hat in den ersten 6 Stunden nach Plasmapherese. Auch hat sich die Hämodynamik signifikant bei diesen Patienten verbessert. Wenn man so ein bisschen auf Prognostic Enrichment angeht, so haben wir eine sekundäre Analyse jetzt vor kurzem nochmal publiziert, wo wir uns auch gefragt haben, an welchen Biomarkern kann man das vielleicht ausmachen, dass es jetzt irgendwo, dass die Plasmapherese natürlich einen Effekt hat. Ja? Und da geht es auch wieder um den Noradrenalinbedarf. Und wir haben geschaut, wer hat davon profitiert und wer nicht. Das ist, wie gesagt, noch von einer kleinen Gruppe von etwa 40 Patienten. Und hier sahen wir, dass das halt laktatabhängig war, dass die Patienten mit einem Laktat von 2 so oder so einen abfallenden Norabedarf hatten. Das ist berechnet über oder computerberechnet über 24 Stunden, aber die Patienten ab einem Cut-off-Wert von 4,5 im Laktat dann doch deutlich profitiert haben von der Plasmapherese, also der Norabedarf ging runter, während es in der Kontrollgruppe gleich oder dann irgendwann auch später hochgegangen ist. Das heißt, das wäre ein erster Anhalt für die Stratifizierung. Wir haben uns dann auch natürlich das Endothel angeschaut, beziehungsweise die Endothelfunktion und die Gerinnung. Ja. Also Protein C, was irgendwo sicherlich protektive Effekte hat, wird signifikant gesteigert durch die Plasmapherese, also durch das Hinzugeben von FFPs, während das schädliche Angiopoietin 2, also Angiopoietin 2 macht ein Capillary Leakage über den Teilrezeptor, wurde dann doch deutlich eliminiert. Ja, das Ganze hatten wir im Bereich des Endothels auch schon mal in einer ganz frühen Studie mit untersucht, wo man einfach einem Patienten vor Plasmapherese und nach Plasmapherese, der gleiche Patient, das ex vivo oder in vitro auf Endothelzellen gekippt hat, ja, und dann gesehen hat, dass danach der Zellverbund doch deutlich besser war. Ja. Das hier ist zum Beispiel ein Beispiel von einem Patienten, das ist auch wieder so eine Zungenkamera, wo die Mikrozirkulation misst, ein Patient vor Plasmapherese, ja, eher auch träge Erythrozyten, ja, eine schlechte Mikrozirkulation. Und wenn man das bei dem gleichen Patienten macht, nach einer Plasmapherese, kommt es doch zu einer deutlich verbesserten Mikrozirkulation, zumindest mal beim Teil unserer Patienten. Und wir haben uns dann final auch noch den Einfluss auf die Inflammation angeschaut. Ja, also was macht das jetzt? Ja, und da ist meiner Meinung nach ein interessantes Ergebnis rausgekommen. Also wir dachten ja natürlich, während das bei der Plasmapherese natürlich runtergeht, weil es halt mechanisches Verfahren ist, wird es auch bei den Patienten in der Standardgruppe wird's weiter hochgehen. Da war es aber so, dass Interleukin 6, Interleukin 8 und andere Zytokine bereits innerhalb dieser 6 Stunden gefallen ist. Da gab es eigentlich keinen Unterschied. Ja. Wenn man sich dann Akutphaseproteine, also das PCT anschaut, aber habe ich jetzt hier mal das CAP genannt, so gab es dann halt nur für die Plasmapherese eine signifikante Reduktion. Und dann meines Erachtens noch ein sehr interessanter Fall ist, dass die Menge an zellfreier DNA, also das ist das Delta, also vor und nach Randomisierung, also bei Randomisierung und 6 Stunden später, in der Standardgruppe steigen die Patienten mit diesen DAMs, also mit der zellfreien DNA, während man das mit der Plasmapherese doch dann deutlich reduzieren kann oder zumindest man kein weiterer Anstieg und es auf jeden Fall einen Unterschied dazu gibt. Ja. Und wenn man sich dann anschaut, wer hat überhaupt auf die Plasmapherese reagiert, also Responder, das bedeutet nur Adrenalinbedarf um 50% oder mehr reduziert, so waren die Patienten, die hohe cell-free DNA-Spiegel hatten, doch hatten signifikant, also die hohe Spiegel hatten, waren dann die Responder oder in der Responder-Gruppe waren signifikant höhere Spiegel vorhanden. Um das Ganze jetzt auf einen harten Outcome-Parameter zu untersuchen, also die Mortalität letztendlich, werden wir Anfang nächsten Jahres in die Exchange-2-Studie starten, wo wir eine randomisierte Studie an über 20 Zentren, unter anderem auch sitzen hier auch Kollegen, die sich bereit erklärt haben, mitzumachen, wo wir den harten Outcome-Parameter 28-Tage-Mortalität untersuchen werden. Und damit möchte ich zusammenfassen. Also die Freisetzung von DAMs und PAMs, ja, lösen, das ist meiner Meinung nach wichtig, eine individuelle systemische Inflammation aus. Eine Stratifizierung der Patienten bezüglich des Therapieansprechens ist möglich und wichtig. Ja. Und es gibt derzeit laufende Studien, die personalisierte Immuntherapie vor allen Dingen in der Sepsis untersuchen. Ja. Und als ein therapeutisches Verfahren ist die Plasmapherese, die das klinische Outcome beim Leberversagen zum Beispiel verbessern kann im Sinne von Mortalitätsreduktion und zumindest mal, was den Noradrenalinbedarf angeht, im septischen Schock. Und damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken und freue mich über Fragen.